Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Guten Tag, es ist Freitag, der 8. April. Herzlich willkommen zum Rabe Info. Die Themen: Die Verhaftung des chinesischen Künstlers Ai Weiwei. Schweizer Künstler fordern einen Stopp der Kulturförderung in China. Die schwere Altlast der Sowjetunion. Immer noch kämpft die Ukraine mit der Katastrophe von Tschernobyl. Und Regenbogenfamilien tagen in Bern. Sie fordern mehr Rechte und Aufgeschlossenheit gegenüber gleichgeschlechtlichen Eltern. Am Mikrofon begrüßt Wilma Rall.
Rabe Info, das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Wir kommen zuerst zu den Kurznachrichten. In Libyen wird eine schnelle Lösung des Konfliktes immer unwahrscheinlicher. Die Spannungen zwischen den libyschen Rebellen und der NATO wachsen. Dies, nachdem NATO-Kampfflugzeuge offenbar versehentlich einen Konvoi der Aufständischen angegriffen hatten. Es war bereits der zweite derartige Vorfall innerhalb einer Woche. Beim Angriff nahe der umkämpften Stadt Brega wurden mindestens 5 Aufständische getötet. Die NATO kündigte eine Untersuchung an, trotzdem steigt die Wut der Aufständischen, denn die Truppen vom ehemaligen Machthaber Muammar al-Gaddafi dürften das Chaos ausnutzen. Wie angespannt die Lage ist, zeigt die Forderung eines führenden US-Kommandanten, die NATO solle nun doch Bodentruppen einsetzen. Für die USA wäre das bereits die 3. militärische Intervention in einem muslimischen Land nach Irak und Afghanistan. US-Präsident Barack Obama hat den Einsatz von US-Soldaten in Libyen bis jetzt denn auch kategorisch ausgeschlossen. Nach dem schweren Nachbeben in Japan sind in einem weiteren Atomkraftwerk Lecks entdeckt worden. Im Atomkraftwerk Onagawa im Norden des Landes ist radioaktives Wasser ausgelaufen. Das teilte die Betreiberfirma Tohoku Electric Power mit. Laut Fernsehberichten stammt das Wasser zum Teil aus Becken, in denen verbrauchte Brennelemente lagern. Das Kraftwerk ist seit dem verheerenden Erdbeben vor einem Monat zwar abgeschaltet, die Brennelemente aber müssen weiter gekühlt werden. Rund um den Meiler ist laut Betreiberfirma bis jetzt keine erhöhte Strahlung gemessen worden. Im Katastrophenreaktor Fukushima gab es durch das Nachbeben keine neuen Schäden, wie der Betreiber TEPCO mitteilte. Dort bemühen sich die Arbeiter weiter, den drohenden Supergau zu verhindern. Der Berner Regierungsrat warb heute für ein Ja zum neuen Energiegesetz. Die Zeit sei reif für die Energiewende, sagte Regierungsrätin Barbara Ecker-Jenzer heute vor den Medien. Und dazu brauche der Kanton das revidierte Energiegesetz. Das Gesetz leitet die Abkehr von der Atomkraft, Öl und Gas ein, hin zur Förderung von Energieeffizienz und der Nutzung erneuerbarer Energien. Den Volksvorschlag hingegen lehnt der Regierungsrat ab. Dieser geht etwas weniger weit und will auf 2 zentrale Instrumente verzichten. Er wendet sich gegen den vorgesehenen obligatorischen Gebäudeenergieausweis für ältere Gebäude und die Einführung einer Förderabgabe auf Strom. Das letzte Wort haben die Bernerinnen und Berner am Wochenende vom 15. Mai. Die Berner Stadtnomaden sollen in der Neubrück ein neues Zuhause finden. Die Stadtbauten Bern und die Präsidialdirektion haben dazu das Baugesuch eingereicht. Voraussichtlich Ende Jahr soll das Grundstück in der Nähe der ARA-Region Bern bezugsbereit sein. Die nächsten 3 Jahre soll es den Stadtnomaden provisorisch zur Verfügung stehen. Weil Wasser- und Abwasseranschlüsse schon vorhanden sind, kann der Standort ohne größeren Kostenaufwand hergerichtet werden. Insgesamt hat der Gemeinderat 12.500 Franken bewilligt. Der Gemeinderat befürwortet ein solches Provisorium, weil es immer weniger geeignete Standplätze gäbe, die im Rotationsprinzip durch den Verein Alternative und andere alternative Wohngruppen belegt werden könnten. Und noch zu den sonnigen Wetteraussichten. Strahlenden Sonnenschein gibt's am Wochenende und anfangs nächste Woche mit in den Bergen einzelnen Quellwolken bei Temperaturen zwischen 20 und 23 Grad. Erst am Mittwoch kann es dann laut Prognosen wieder Wolken und einzelne Regenschauer geben.
Rabe Info 95,6.
Sie hören das Rabe Info. Wir kommen zu unserem ersten Beitrag. Der chinesische Künstler Ai Weiwei wurde vor wenigen Tagen von den chinesischen Behörden verhaftet. Schon lange engagiert sich der weltbekannte Künstler auch politisch und prangert Repression und Vertuschungspolitik des chinesischen Staates an. Unter dem Vorwand, man ermittle gegen ihn wegen Wirtschaftsdelikten, wird er nun an einem unbekannten Ort festgehalten. Schweizer Kulturschaffende solidarisieren sich mit Ai Weiwei und fordern, die Schweiz müsse ihre Kulturpolitik in China grundsätzlich überdenken. Mehr dazu im Bericht von Michael Spahr.
Die Pro Helvetia, die Schweizer Kulturstiftung, engagiert sich seit kurzem verstärkt in China. Sie unterstützt Projekte, bei denen Schweizer und chinesische Kulturschaffende aufeinandertreffen und gemeinsame Werke entwickeln. Sie organisiert Veranstaltungen, auf denen sich Schweizer Kulturschaffende in China präsentieren können. Seit einem halben Jahr unterhält sie zudem ein Verbindungsbüro in Shanghai, wo das kulturelle Engagement der Schweiz koordiniert wird. Die Organisation Kunst und Politik ist ein Netzwerk von Kulturschaffenden, die sich vermehrt zu gesellschaftlichen Themen äußern und gemeinsame Aktionen machen. Für Nicole Pfister-Fetz von Kunst und Politik bedeutet die Verhaftung von Ai Weiwei ein Angriff auf die Freiheit der Kunst. Sie sieht Handlungsbedarf.
Unsere konkreten Forderungen sind einerseits, dass die offizielle Zusammenarbeit auf kultureller Ebene zwischen der Schweiz und China überprüft und überlegt, ob man sie sistiert, solange die künstlerische Freiheit in China nicht gewährleistet ist. Das ist eigentlich die Hauptforderung und damit einhergehend ist natürlich auch, dass die Schweiz sich offiziell dazu äußert, dass sie sich die künstlerische Freiheit in China endlich gewährleistet wird und dass die zurzeit inhaftierten Künstler und Regimekritiker unverzüglich freigelassen werden.
Das Eidgenössische Departement für Auswärtige Angelegenheiten, EDA, hat seine Besorgnis über die Verhaftung von Ai Weiwei den chinesischen Behörden mitgeteilt und fordert von der chinesischen Regierung faire Prozesse für die verhafteten Menschenrechtsaktivisten, Anwälte und Kulturschaffenden. Das teilte das EDA Radio Rabe schriftlich mit. Für die Pro Helvetia ist klar, ihr kulturelles Engagement in China wird durch die Verhaftung von Ai Weiwei nicht in Frage gestellt, sondern ist umso mehr nötig, wie Mediensprecherin Sabina Schwarzenbach ausführt.
Zuerst muss man wissen, dass wir, also Pro Helvetia, in China keine staatlichen Initiativen unterstützen, sondern unabhängiges Kulturschaffen unterstützen. Und wir sind der Meinung, dass gerade in Zeiten verschärfter Repression die internationale Solidarität mit den kritischen Künstlern besonders wichtig ist.
Die Arbeit der Pro Helvetia an sich wird von Kunst und Politik nicht in Frage gestellt. Für Nicole Pfister-Fetz ist es aber wichtig, dass jetzt eine Diskussion stattfindet.
Es geht uns wirklich um die offizielle Präsenz. Und ein kontinuierliches, ein ständiges Verbindungsbüro, wie es die Pro Helvetia zurzeit in Shanghai führt, ist aus unserer Sicht eben problematisch, solange sie nicht eine klare Haltung gegenüber der problematischen Sichtweise zur künstlerischen Freiheit einnimmt oder eben auch offizielle Proteste macht. Also es geht uns nicht darum, irgendwelche Verbindungen abzubrechen, sondern wirklich um die Frage, wie soll die Schweiz offiziell im kulturellen Austausch präsent sein in einem Land, das die künstlerische Freiheit nicht gewährt.
Nicht nur der bekannte Künstler Ai Weiwei wird von den chinesischen Behörden unterdrückt. Unzählige Kulturschaffende und kritische Intellektuelle wurden in letzter Zeit verhaftet, insbesondere auch deshalb, weil die chinesische Regierung fürchtet, der Geist der arabischen Revolution schwappe auf das Reich der Mitte über. Es stellt sich folglich auch die Frage, ob eine Institution wie die Pro Helvetia nicht selber von den chinesischen Behörden unter Druck gesetzt wird, wenn sie kritisches Kulturschaffen fördert. Pro Helvetia-Sprecherin Sabina Schwarzenbach meint dazu:
Das kann man nie wissen, aber vor Ort haben wir Fachleute, also Leute, die mit der Situation vertraut sind. Und es wäre einfach falsch, jetzt die Leute in China hängen lassen.
Wenn die Pro-Helvetia den Mut hat, regimekritische Kulturprojekte in China zu unterstützen, wird ihr Engagement wohl auch von den kritischen Kulturschaffenden des Netzwerks Kunst und Politik begrüßt.
95,6. Rabe Info.
Vor 20 Jahren fiel der eiserne Vorhang, die Sowjetunion löste sich auf. Eine Sowjetrepublik nach der anderen sagte sich von der damaligen UdSSR los, so auch die Ukraine. Das bedeutete zwar eine gewisse Souveränität, gleichzeitig aber auch, dass sich die Ukraine mit einer schweren Altlast der Sowjetunion herumschlagen musste, die Bewältigung der Katastrophe von Tschernobyl. Vor einem Vierteljahrhundert nämlich ereignete sich dort die größte europäische Atomkatastrophe. Sie war laut vielen Beobachtern mit ein Grund, warum die Sowjetunion wirtschaftlich zugrunde ging. Mehr dazu im Beitrag von Michael Spahr.
Vor 25 Jahren, am 26. April 1986, ereignete sich die größte Katastrophe in der zivilen Nutzung der Atomkraft. In der ukrainischen Ortschaft Tschernobyl ereignete sich in einer Kernkraftanlage ein Super-GAU, also der größte anzunehmende Unfall. Explosionen und der darauffolgende Austritt von hochradioaktivem Material verseuchten ein riesiges Gebiet und hatten Auswirkungen in ganz Europa. Hunderttausende von Menschen mussten umgesiedelt werden. Wie viele Menschen direkt oder als späte Folge der Katastrophe starben, ist heute noch nicht klar. Ein Gebiet größer als ein Zehntel der Schweiz ist noch heute eine Sperrzone. Stefan Füglister, der als Atomexperte für Greenpeace arbeitet, reiste in diese Zone.
Ich habe die Zone besucht, kurz nach der Auflösung der Sowjetunion. Und das Erste, was mir aufgefallen ist, war damals nach der Auflösung der Sowjetunion die bittere Armut, die die ukrainische Bevölkerung eingeholt hatte. Damals verwendete man über 20% des Bruttosozialprodukts zur Behebung der Schäden von Tschernobyl. Heute ist dieses Mittel in etwa auf 10 oder 8% gesunken, also immer noch erheblich.
Zusätzlich können riesige Gebiete nicht mehr für die Landwirtschaft genutzt werden. Es handelt sich um eine Fläche, die etwa 2/3 der landwirtschaftlichen Fläche der Schweiz entspricht. Die junge, unabhängige Republik Ukraine wurde deshalb in ihrer Entwicklung schwer belastet und muss auch 20 Jahre nach dem Ende der Sowjetunion noch die Konsequenzen der Katastrophe ausbaden, wie der Atomexperte Stefan Füglister ausführt.
Man muss jetzt einen zweiten Sarkophag bauen, weil der erste die Ansprüche nicht mehr erfüllt. Das heißt, er ist nicht mehr sicher. Die Kontamination im Reaktor ist immer noch stark, die Hitze immer noch da. Das heißt, es werden jetzt wiederum etwa 8 Milliarden Franken investiert für diesen neuen Sarkophag, der dann 100 Jahre halten soll.
Dass 5 Jahre nach der Atomkatastrophe von Tschernobyl die Sowjetunion auseinanderbrach, wird oft in einen Zusammenhang gebracht. Tschernobyl wurde zu einem Symbol des wirtschaftlichen Niedergangs der UdSSR. Für die betroffene Bevölkerung hatte dieser wirtschaftliche Zusammenbruch direkte Folgen.
Damals war das Gebiet um Tschernobyl und den Reaktor vor allem durch Leute bevölkert, die im Atomkraftwerk arbeiteten und einen relativ hohen Lebensstandard genossen. Nach dem Zusammenfall der Sowjetunion war es nicht einmal mehr denkbar, Leute aus Gebieten zu evakuieren, die man nach den damaligen und heutigen Kenntnissen hätte evakuieren müssen. Das heißt, es leben heute noch Tausende, ja Millionen in kontaminierten Gebieten und leiden unter den Folgen dieser Kontamination.
Für den Atomexperten von Greenpeace, Stefan Füglister, ist jedoch klar, dass viele Ukrainer auch heute noch die Loslösung von der damaligen Sowjetunion befürworten würden. Gerade die Katastrophe von Tschernobyl zeigte, dass ein Menschenleben in der alten Sowjetunion oft nicht viel bedeutete.
Davon bezeugen halt auch diese 600 bis 800.000 Liquidatoren, die eingesetzt wurden, wahllos, ohne Kenntnis der Sachverhalte, die man einfach in diese verstrahlte Ruine zu wenigen Minuten Einsätzen hineingeschickt hat, bis sie eine Maximaldosis der Strahlung abbekommen haben, Maximaldosis auf das Jahr gerechnet. Und heute irgendwo auf dem Gebiet der ehemaligen Sowjetunion leben und gesundheitlich die Folgen tragen müssen, ohne dass sich jemand groß darum kümmert.
Sagt Stefan Füglister, Atomexperte von Greenpeace, der sich nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion selber ein Bild von der Situation in Tschernobyl gemacht hatte.
Rabe Info 95,6.
Bis zu 30.000 Kinder leben in der Schweiz in sogenannten Regenbogenfamilien, haben also zwei Mütter oder zwei Väter. Gesellschaftlich sei die Akzeptanz von gleichgeschlechtlichen Eltern zwar größer als auch schon, in rechtlichen Belangen aber würden gleichgeschlechtliche Eltern nach wie vor benachteiligt. Der Dachverband Regenbogenfamilien trifft sich morgen Samstag in Bern, um über die aktuelle Situation und die Zukunftsperspektiven zu debattieren. Shine McKay berichtet.
Die Tagung der Regenbogenfamilien geht das Thema gleichgeschlechtliche Eltern von verschiedenen Seiten an. So werden etwa Psychologinnen, Soziologen oder Rechtswissenschaftlerinnen über ihre Forschungen zum Thema referieren. Da geht es etwa um Familienplanung oder juristische Rahmenbedingungen. Teilnehmen werden auch Parteien wie die Gay-SVP und Vertreterinnen und Vertreter von CVP und JUSO. Zu Wort kommen auch junge Menschen, die in Regenbogenfamilien aufgewachsen sind, so Maria von Kennel, Vizepräsidentin vom Dachverband Regenbogenfamilien.
Der Sinn und Zweck dieser Tagung ist, den Kindern eine Stimme zu geben. Dort werden die Kinder zur Sprache kommen, die in so einer Familienkonstellation aufgewachsen sind. Es ist soweit wichtig, da wir bemerkt haben, dass sehr viele Vorurteile zu alternativen Familienformen besteht. Und anhand von den Selbstbetroffenen kann man sich dann selbst ein Bild machen.
Maria von Kendl und ihre Partnerin sind Eltern von zwei Kindern. Die Reaktionen auf ihre Familienform seien sehr unterschiedlich. Grundsätzliche Ablehnung hätten sie aber noch nie erlebt. Als gleichgeschlechtliche Eltern sind sie jedoch gesetzlich nicht gleichgestellt wie heterosexuelle Eltern und dadurch benachteiligt.
Also eine der großen Benachteiligungen ist sicher die rechtliche Absicherung. Und zwar bei einer Trennung, also wenn sich das Elternpaar trennt, dann ist zurzeit in der Schweiz so geregelt, dass das nur marginal berücksichtigt wird. Und das hat zum Teil dann bei einer Trennung finanzielle Auswirkungen mit sich. Und das Kind oder der soziale Elternteil ist nicht abgesichert.
Deshalb seien gleichgeschlechtliche Eltern oft auf den guten Willen der Behörden angewiesen. Um klare Verhältnisse zu schaffen und die Benachteiligung von Regenbogenfamilien zu beenden, gibt es seitens des Dachverbandes klare Forderungen.
Dass wir die Gleichstellung, also das heißt die rechtliche Gleichstellung fordern. Wir möchten genau gleich wie die Heteropersonen, möchten wir auch die Möglichkeit der Stiefkindadoption und Adoption erhalten, damit die Familien rechtlich gesichert sind.
Das sagt Maria von Kennel, Vizepräsidentin des Dachverbandes Regenbogenfamilien. Die Tagung des Dachverbandes ist für alle Interessierten offen und findet morgen in Bern statt. Details gibt's unter www.regenbogenfamilien.ch.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
So viel für heute und diese Woche vom Rabe Info. Um 6 Uhr wird die Wiederholung ausgestrahlt und am Montag um 11 gibt's wieder die aktuelle Sendung. Nachhören kann man das Info auch im Internet auf www.rabe.ch. Sie hörten Beiträge von Michael Spahr und Shine McKay. Am Mikrofon verabschiedet sich Wilmer All und die wünscht einen schönen Tag, schönes Wochenende, geniessen die Sonne. Merci fürs Zuhören.
Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.